Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist SAP-Director Christian Wehner. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Naivität Unternehmertum fördert, wie Christian einst durch einen begangenen Fehler befördert wurde und darüber, wie Fine Dining FOMO bei ihm auslösen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi Christian.
Hooray, hallo Sandra.
Herzlich willkommen in Hamburg und zum Disrupting Minds Podcast.
Freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Bin super gespannt.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja auch echt schon länger nicht gesehen. Cool, dass es geklappt hat. Erzähl auch bitte mal zum Start, wer bist du und was machst du?
Gute Frage vorweg. Wer bin ich, was mache ich? Ich bin bei der SAP hauptberuflich, Senior Director Innovation Strategy und verantworte dort im Corporate Content Bereich die Innovation unserer Kunden sozusagen. Können wir später ein bisschen drauf eingehen, was das heißt, wenn es von Interesse ist. Also mir ist durchaus bewusst, dass es ein schwammiger Titel ist, der schwer zu greifen ist. Ansonsten lebe ich in Leipzig mit 2 Kindern. Und bin ja nebenberuflich auf der Bühne und spreche dort über Kreativität, Unlearning. Und auch da bin ich froh, dass wir später noch ein bisschen tiefer eintauchen können.
Absolut, total gerne. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
Gerade beim Großwerden der Kinder entdecke ich immer mehr ein Attribut, wo ich für mich selber merke, dass es mir als Superpower gedient hat, obwohl ich es nie als solche erkannt habe. Und das ist Naivität. Und ich habe mich so sehr in die Schönheit der Naivität verliebt in den letzten Monaten, dass das Thema fesselt mich sehr. Ich finde, Naivität ist so ein bisschen wie Moby oder Nickelback, also irgendwie so yes, but no. Wenn man aber eine Word-Cloud mal um Naivität baut, dann kommen da wahnsinnig viele schöne Attribute, Leichtfüßigkeit, Neugierde, eine Offenheit. Und für mich ist es ein wohlwollender, ergebnisoffener Schritt. Und gerade wenn wir uns mit Wandel beschäftigen oder mit Veränderung, wäre das, glaube ich, ein Attribut, zu dem wir sehr wohl gesonnen sein sollten. Wir begegnen dem aber, also wir geben denen was Dümmliches, vielleicht sogar.
Stimmt.
Ich bin 87 geboren, bei mir, ich wurde mit Blondinenwitzen groß, also es hat irgendwie was Showy-haftes, es hat was Dümmliches. Wenn wir aber mal irgendwie in andere Breitengrade gehen, da wird Naivität eher als Beginner's Mind betrachtet. Und als was Strebenswertes. Und das treibt mich gerade irgendwie doch sehr um, wie man das Thema irgendwie greifbar machen könnte.
Okay.
Ja.
Und ist es gekoppelt mit dem Thema Unlearning, was du gerade als Stichwort sagtest? Weil das ist ja auch sowas, man hat ja seine gelernten Muster, ne? Oder wie lässt sich das auch so in einen Business-Kontext übersetzen?
Unlearning ist ja auch wieder ein sehr schwammiger Begriff, sage ich mal. Also klar sieht man, dass man, also es gibt so einen Satz von Rick Rubin, ich weiß nicht, ob dir Rick Rubin vertraut ist, wird auch bei der OMR zu Gast sein dieses Jahr. Rick Rubin ist der erfolgreichste Musikproduzent aller Zeiten. Er kann aber keine einzige Note lesen, geschweige denn spielen, er kann nicht singen und er beherrscht kein Instrument.
Spannend, dann ist er ein guter Unternehmer.
I love it, ja, genau. Und was er macht, er hilft Künstlerinnen dazu, wieder ihre Mitte zu finden. Also wenn die Red Hot Chili Peppers, wenn Johnny Cash, wenn Eminem, Metallica, whatsoever in Schaffenskrisen waren und nicht mehr wirklich ihre Stimme gefunden haben, dann ist Rick Rubin eigentlich der, an den man sich wendet. Und er hatte den Satz gesagt, Knowledge generates ignorance. Und das ist bei Unlearning tatsächlich auch was man respektieren sollte, dass wir dahin kommen können zu diesem Status, dass wir wilde Ideen eher mit einem Ja, aber betrachten.
Weil man Sachen nicht mehr zulässt, ne?
Also ja, genau.
Knowledge generates ignorance, hast du gesagt. Genau. Weil man sofort in festen Fahrrinnen irgendwie ist und nicht mehr offen ist, in anderen Richtungen zu gucken.
Genau, also ja. Es liegt ein bisschen an uns und ein bisschen an unseren Genen. Wir, also der Mensch wird oder lebt in zwei Arten der Intelligenz, laut Cattell. Also gibt es die Intelligenz-Theory. Und das ist, dass wir die ersten Jahre mit einer sogenannten fluiden Intelligenz umgehen. Die fluide Intelligenz ist eine Intelligenz, die auf Working Memory und Kreativität beruht. Und die zweite Intelligenz ist eine kristalline Intelligenz, die, Dostojewski hat mal irgendwie im Buch Der Idiot geschrieben, der Mann verbringt die zweite Lebenshälfte nur noch damit, mit Erfahrungen, die er in der ersten gesammelt hat. So. Das ist ungefähr das, was die kristalline Intelligenz umschreibt. Also es ist eine Intelligenz, die auf Erfahrung basiert und auf Experiences. Und spannend ist es aber, wann kommt diese Intelligenz zum Greifen? Die Intelligenz kommt tatsächlich, also was würdest du denn annehmen? Wann verabschiedet sich die, ich nenne es mal kindliche Intelligenz, die fluide, und wann greift die Kristallinen um uns?
So im Teenageralter würde ich schätzen. Mhm. Also relativ früh.
Ich hätte wahrscheinlich noch eher sogar gedacht. Ja. Es ist mit 39.
Echt?
Ja, mit 39 hat sie ihren Peak und ebbt dann ab und dann greift so ein bisschen die Kristalline unter die Arme. Und als ich das, also auch hier wieder Thema Naivität, Unlearning, irgendwann greifen wir auf Erfahrungen zurück. Und es gibt aber gewisse Rituale, gewisse Metriken, die man sich selber vielleicht beibringen kann, um da flexibler zu sein, um Neues wieder mit Ja und zu betrachten, statt mit Ja, aber. Und Unlearning, ich sage, das ist so ein schwammiger Begriff. Ich umschreibe es gerne, ich weiß nicht, kennst du Bob Ross, den Afro, Curly-Haired Maler? Ja.
Yeah.
Hat man irgendwie mal präsig geschaut, wenn man irgendwie als Jugendliche vom Trinken nach Hause kam. Und Bob Ross schafft es wie kaum ein anderer, dass man einen sogenannten, also ich habe das mal No-No-No-CCC-Moment genannt. Er hat sein Bild und es ist für dich perfekt, dieses Bild, wie es ist. Und auf einmal fängt er an, einfach in die Mitte reinzumalen. Und man hat so dieses No, don't do it, don't do it, don't do it. Und dann kommen aber so diese Blurred Lines und man erkennt auf einmal, dass auch in dem Neuen eine Schönheit innewohnt. Und ähnlich ist es mit Unlearning. Man hat so diesen No-No-No-CCC-Moment. Und wo ich gern mit Naivität hinwollen würde, ist, ich glaube, jeder und jede kennt es, man sitzt in einem Auto oder beim Konzert und singt lauthals mit, ohne den Text zu kennen. Und da möchte ich hin, dass wir nicht mehr nur singen, beruflicher Natur, wenn wir den Text kennen, sondern uns darauf einlassen, auch lauthals mitzukrönen, wenn wir die Richtung in der Intuition haben und dem einfach mal nachgehen, ergebnisoffen.
So, jetzt bist du ja in einem großen Konzern tätig. Erklär mal, wie funktioniert das denn dort? Wie lässt sich das laute Singen ohne Text bei SAP umsetzen? Jetzt finde ich, mach's mir kurz gemütlich.
Ja,
so.
ja.
Okay, erzähl.
Ich glaube, das Thema kann man schnell abhaken. Nein, tatsächlich ist meine Rolle doch durchaus getragen von dem Wohlwollen von Managerinnen, die sagen, die Unterstützung finde ich gerade spannend und hole ich mir ins Team. Ich kalkuliere allerdings nicht, in 5-Jahres-Zyklen auf einer Position zu sitzen bei SAP.
Wie lange bist du jetzt da?
8 Jahre wären es jetzt dieses Jahr. Mhm. Genau. Und ja, tatsächlich ist es ein relatives Wohlwollen von Leuten, dadurch tatsächlich auch ein sehr starkes People-Business, würde ich sagen, von Managerinnen, die sagen, das brauche ich gerade für meine Abteilung. Was ich im Kern gerne probiere, ist, es gibt, ich bin jetzt hier heute sehr studienlastig, es gibt eine wunderbare Übung, die Tina Sealing, die Lehrstuhlleiterin von Stanford University, mit ihren Studierenden gemacht hat. Und das hatte ich mir mal als Aufgabe genommen, dass ich dem gerne eher nachgehen will beruflich und genau das finden will.
Wie sieht es aus?
Tina ist an einem Mittwoch vor die Studierenden getreten und meinte, hey, heute ist Mittwoch, am Montag möchte ich, dass ihr eine 5-minütige Präsentation haltet. Über was soll die Präsentation sein? Eigentlich das Simpelste, was ihr machen könnt, sagt mir, wie ihr so viel Geld wie möglich verdient habt. Und dann wurden die Gruppen aufgeteilt, es gab 13 Gruppen. Und um so ein bisschen Hilfestellung mitzugeben, sagte sie, jede Gruppe bekommt $5 Seed Capital und eine gewisse Richtlinie, 2 Stunden sollte die Übung nicht überschreiten. Also du hast 6 Tage Bedenkzeit, denk dir alles aus, was du willst, lass dir alle Zeit der Welt. Wenn du mit der Ausarbeitung der Idee startest, hast du 2 Stunden. Und jetzt wird's spannend. Als Montag war und die Präsentationen losgingen, hat man auf einmal so ein Pattern erkannt. Und das Pattern bestand darin, all die Gruppen, die $5 Seed Capital eingesetzt haben, hatten einen unterdurchschnittlichen Return of Invest. Also sie dieses, ich weiß nicht, was heute die Jugendlichen mit Mr. Beast, man tauscht sich hoch, whatsoever, vom Kugelschreiber zum Ferrari, hat alles nicht geklappt. Also es gab Gruppen, die aber erkannt haben, hey, diese $5 Seed Capital, die sind vielleicht eine Distraction, von der löse ich mich. Und haben sich auf die 2 Stunden fokussiert. Also haben einfach mal Professional Rule Breaking begangen und gesagt, es ist schön, dass ich die $5 habe, aber vielleicht muss ich ja gar nicht drauf zurückgreifen. Haben das geparkt und haben sich auf die 2 Stunden konzentriert. Beispielsweise hat eine Gruppe gesagt, ich habe eine alte Fahrradpumpe in der Garage liegen, ich mache einen Free Air Compressor Test vor der Universität und jeder und jede, wo irgendwie zu wenig Druck im Reifen ist, pumpe ich für 1 Euro oder für 1 Dollar den Reifen auf. Und die kam auf knapp $100, die Gruppe. Und es gab aber eine Gruppe unter den 12, also 13, 12 davon hatten das nicht gesehen, die haben einen Wert erkannt, den die anderen nicht sahen. Irgendeine Idee?
Nee.
Der wahre Wert liegt in der Präsentation, dass ich vor 160 Stanford-Absolventen eine Präsentation von 5 Minuten halten. Unternehmensberatungen lecken sich die Finger danach oder HR-Abteilungen. Genau das haben sie gemacht. Die haben genau 4 Anrufe getätigt, bis eine Unternehmensberatung gesagt hat, hey, $650 und ich nehme den Slot. Und die haben dann tatsächlich am Montag, war es 3,5 Minuten oder 4,5 Minuten HR-Pitch und in den letzten 30 Sekunden hieß es dann, and this is how we made $650.
Sehr gut. Hätte man und wahrscheinlich noch mehr Geld rausholen können.
Wenn es mehr Anrufe, ja, aber ich glaube, die haben sich schnell zufrieden gegeben. Ja. Also, und das schaue ich tatsächlich so ein bisschen zu übersetzen. Also wie kann man Ineffizienzen, Schönheiten aufspüren, die eventuell, woran ich beispielsweise gerade gearbeitet habe, ist, wir machen relativ viele Webinare mit der SAP. Aber unser Hauptfokus liegt tatsächlich drauf, die Seeds zu füllen mit potenziellen Kunden, die sich dann anhören, wie Kunden, die bereits unsere Technologie nutzen, damit arbeiten und wo irgendwie Pitfalls sind, wo Stolpersteine, wo es aber auch gut läuft. Und unser Fokus lag bis dato immer drauf, die Sitze zu füllen. Und irgendwie dachte ich mir aber, ey, da ist so...
Also die Webinar-Sitze.
Genau, ja. Genau. Also genau. Und dann ist irgendwie Tick in the Box, Webinar ist voll und dann, genau.
Sind das immer Bestandskunden oder sind das potenzielle neue Kunden?
Die das Webinar geben, das sind Bestandskunden und die Seeds werden gefüllt mit potenziellen Neukunden, also, genau. Okay. Genau. Und was ich aber so schade fand, ist, da ist so viel Knowledge im Raum. Da findet so viel Wissensaustausch statt und mit dem arbeiten wir nicht. Wir konzentrieren uns nur auf die Sitze. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe eine Art Collective Brain of Customer Knowledge, also ein Großkonzern muss alles irgendwie einen tragenden Titel haben, damit es sich verkaufen lässt, demnach Collective Brain of Customer Knowledge und habe Puppendoktor gespielt und habe tatsächlich die Webinare im Nachhinein gehört und zerlegt und gesagt, was sind denn so die wichtigsten Schritte, die wir daraus lernen können und wie können wir die weiterverarbeiten und wie können andere darauf zugreifen, auf dieses Wissen. Also nur als ein Beispiel.
Ja. Erzähl mal bitte ein bisschen genauer, was du da eigentlich machst, was deine Rolle ist. Langer Titel hast du gerade schon gesagt. Was verbirgt sich dahinter?
Ach, da müsste ich ein bisschen fast ausholen, was so mein bisheriger Werdegang war, der relativ nonlinear sich gezeigt hat. Denn im Kern entwickle ich aktuell Medienformate für die SAP und das liegt ein bisschen in meiner Vergangenheit beruflicher Natur, worauf ich jetzt dann sozusagen zurückgreifen kann bei der SAP.
Okay, alles klar. Du bist ja schon auch jetzt seit ein paar Jahren Speaker bei uns, bei Disrupting Minds. Was sind so deine aktuellen Bühnenthemen?
Ja, im Kern ist es mein roter Faden. Also wie eingangs gesagt, ist tatsächlich relativ viel Nonlinearität in meinem Leben passiert. Ich bin mit Ende 14 von der Schule abgegangen, nachdem ich 2-mal den Hauptschulabschluss nicht geschafft habe.
Oh.
Also ich habe im Übrigen noch nie eine weiterführende Schule besuchen dürfen. Also ich wurde eingeschult auf der Hauptschule und ausgeschult. Und dann findet man natürlich relativ schwer eine Lehrstelle. Mir ist es damals nicht mal gelungen, einen Praktikaplatz irgendwo zu ergattern.
Okay.
Du bist aber schulpflichtig, bis du 16 bist und da gab es eben ein Jahr Gap, was gefüllt werden musste und da kam ich in eine Trägermaßnahme Gesellschaft für soziale Integration. Und die haben schwer vermittelbare Jugendliche an den Arbeitsmarkt gebracht und da saß ich mit drin. Und bin dann über deren Begleitung zum OBI gekommen und durfte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann dann nach 6 Monaten unbezahlten Praktikum erledigen. Und durch einen glücklichen Zufall...
Ich weiß man so ein Ausbildungsgehalt gleich viel mehr zu schätzen, oder?
Oh ja, das war ein Weltmann. war als Arbeiterkind dann gar nicht so schlecht, auf einmal darauf zurückgreifen können. Ja. Witzigerweise, mein erstes Geld hatte ich anders verdient. Wir sind mit 11 Mal umgezogen, meine Eltern hatten sich scheiden lassen und ich habe in diesem Dorf, in das wir dann zogen, mit meiner Mom 0 Anschluss mit den Kids dort finden können. Und ich wusste, ich muss jetzt irgendwie für so ein Big Bang sorgen, damit ich Talk of Town werde. Und was mir dann auffiel, ist, im gesamten Dorf gab es nicht einen einzigen Kondomautomaten. Und mit 11 war das aber schon ein Thema, in der Tasche zu haben. Da war man natürlich sehr, sehr cool. Und als ich dann am Wochenende bei meinem Dad war, habe ich eine Packung Kondome gekauft und habe die Montag auf dem Schulhof aufgeblasen. Und auf einmal kamen alle und wollten tatsächlich ein Kondom von mir haben. Und daraus habe ich dann eine Sammelleidenschaft kreiert. Also bei uns in der Schule wurden da nicht Panini-Sticker oder Pokémon-Karten gesammelt, sondern meine Kondome. Und ich habe ein Pricing-System dahinter geschalten. Und grün war der teuerste für 5 Mark das Stück.
Nicht schlecht.
Ja, ich konnte mir nach 2 Monaten Tony Hawk samt PlayStation 2 kaufen von dem Geld.
Wow, also direkt unternehmerisch gestartet.
Das war ja ein guter Track-Record. Bis zum Elternabend ging es auch gut. Ja. So habe ich mein erstes Geld verdient, ja. Und dann, daran habe ich mich aber erinnert, als die Gesellschaft für soziale Integration mich fragte, ob ich denn Gastro oder Handwerk machen will. Und dann sagte ich, nee, ich möchte gerne kaufmännisch tätig werden, ja. So, darüber spreche ich natürlich jetzt nicht en Detail auf der Bühne, sondern genau, bin dann beim Obi in die Ausbildung, wurde durch einen Fehler, den ich begangen habe, der nicht bestraft, sondern belohnt wurde, wurde ich der jüngste Abteilungsleiter damals bei Obi.
Was für ein Fehler hast du gemacht?
Ich hatte schon immer so ein Guilty Pleasure für Interior und Design und habe der Abteilungsleiter wurde gefeuert. Ich hatte keinen, der sozusagen das abzeichnen muss, was ich bestelle. Und habe dann Ware bestellt, wo ich dachte, also die musste aber auch nachbestellt werden, muss man sagen. Ich habe mich halt nicht an das Skript gehalten, dass ich das nachbestelle, was auch vorher da war, sondern hatte Esche, Weiß und Nussbaum als Böden bestellt. Und es war zu damaliger Zeit relativ Rock'n'Roll, weil es sah halt alles aus wie auf einer Ida. Also Esche, also Buche Ahorn. Und ich hatte dann tatsächlich Böden bestellt und ja, da kam relativ schnell viel Geld zusammen. Das war über 100.000 Euro Warenwert, den ich bestellt hatte. Und als der LKW da stand, eskalierte das recht schnell nach oben.
War das also, weil die Menge zu groß war oder weil das Material falsch war?
Genau, ich hätte es nicht bestellen dürfen.
Und weil du es nicht hättest bestellen, okay.
Genau, aber auch das, was ich bestellt hätte, hätte normalerweise keinen Platz gehabt im Sortiment.
Alles klar.
Mein Glück war, dass der damalige Marktleiter, der kannte meine Vergangenheit, weil er mich ja selber eingestellt hat dann, nachdem ich 6 Monate da war. Und er sagte, Christian, ich kenne deine Vergangenheit und ich kenne deine Motivation und die ist keine schlechte. Und er hatte nebenberuflich in einem Hospiz gearbeitet und hatte eine wahnsinnig weiche Führung. Und ich glaube, die hat mir damals den Arsch gerettet, indem er sagte, pass auf, ich will dich nicht für verantwortlich machen. Ich will dich nicht für bestrafen, aber dann kann ich dich auch nur verantwortlich machen im Gegenzug. Und so wurde ich damals, genau, Abteilungsleiter. Ich wusste
für die
aber,
Fußbodenabteilung, oder?
Genau, ja. Im Obi-Markt Pressart auf dem Land habe ich dann Laminat. Und du glaubst gar nicht, wie groß ich mich gefühlt habe, dass ich auf einmal Abteilungsleiter da war, Laminat und Parkett. Ich habe dann von meinen ersten Ausbild, also von meinem ersten Gehalt, Abteilungsleitergehalt, was 1:1 war, das gleiche wie das Azubi-Gehalt, habe ich mir eine 32-Megapixel-Digitalkamera gekauft und habe die den Kunden dann mitgegeben und habe gesagt, ey, wenn ihr den Boden verlegt habt, könnt ihr nicht Bilder davon machen. Und ich druck die dann anonymisiert aus, laminiert die ein und klebt die auf die Fläche. Und das kam bei Obi so gut an, dass dann tatsächlich ich eingeladen wurde, Fußball-WM 2006 in die VIP-Lounge.
Cool.
Und da waren dann die Zentrale, also aus Wermelskirchen, aus der Obi-Zentrale kamen dann die Führungskräfte und haben sich A, bei mir bedankt und haben B, mir auch so eine Art Nachwuchskräfte-Führungsprogramm angeboten. Und ich fühlte mich aber so gegeißelt, ein Leben lang im Obi zu stehen, dass ich die Ausbildung auch fertig gemacht habe, aber dann nicht weiter beim Obi war, ja.
Und was ist zwischen Obi und SAP dann passiert?
Sehr viel, also heute ist es ja unserem Ego geschuldet oder unserer Leistungsgesellschaft geschuldet, vermessen zu sagen, dass Glück im Spiel war. Glück ist nicht planbar, Glück kann nicht in einem Businessplan stehen, Glück ist aber existent. Und ich glaube, relativ viele meiner Wege waren auf Glück zurückzuführen. Also ja, ich habe immer hart gearbeitet, aber ich glaube nicht, also viel Glück. Ich bin zum Radio gekommen, war auf einmal wieder der 11-jährige Christian, weil ich durfte nur die Karteileichen betreuen. Ich habe Radio-Werbespots geschrieben und vermarktet. Und es war ein super kreativer Job, es hat richtig Spaß gemacht. Ich durfte aber nur Kartei, und wenn in Bamberg auf dem Land ein Unternehmen dem Lokalsender, den es seit 30 Jahren gibt, noch nie einen Cent gegeben hat, dann hat das normalerweise einen Grund. Und die durfte ich betreuen. Und ich war wieder der 11-jährige Christian, der wusste, ich muss für einen Big Bang sorgen. Und es ging wieder leider einher mit einer gewissen Dodginess, nenne ich es mal. Ich fand es damals lustig, es gibt ja im Radio immer 3 Sponsoring-Möglichkeiten: Blitzer, Wetter und Verkehr. Und ich habe in der erzkatholischen Stadt Bamberg, wo auch das Erzbistum der Kirche sitzt, das Verkehrssponsoring an einem Bordell vermarktet.
Gut. Wie kam das so an?
Es führte zu einer Anzeige wegen Förderung Prostitution der Bayerischen Land- und Mediengesellschaft.
Okay.
Und, aber so kam ich das erste Mal auf die Bühne. Siehst du, der Faden führt doch zurück. So kam ich das erste Mal auf die Bühne. Ich glaube, es war der Radio Day, die mich dann damals einluden und sagten, Christian, hast du Lust, über diesen Case zu sprechen? Und ich fand es aber mega schade, dass ich nur über ein Thema jetzt spreche. Und dann dachte ich, ich muss es irgendwie größer machen und habe gesagt, ich spreche gerne über den Case, aber ich möchte es labeln unter Professional Rule Breaking. Denn das habe ich beim Obi gemacht, das ist mir jetzt beim Radio gelungen, das habe ich als 11-Jähriger. Und das ist auch heute noch ein Thema. Professional Rule Breaking, Kreativität und Nonlinearität.
Führt auch wieder so ein bisschen zu dem zu unserem ersten Thema, ne, mit der Naivität.
Ja.
Hast du noch weitere War Stories von Professional Rule Breaking?
Ach, im Kern geht es ja darum, die Welt wieder mehr durch Kinderaugen zu sehen und das auch walten zu lassen und zuzulassen. Und es gäbe sicher in meinem Fundus noch diverse Stürme. Also eine kann ich droppen, die habe ich noch nirgendwo erzählt.
Mal raus damit.
Tatsächlich, ich sagte ja, mein erstes berufliches Schaffen habe ich im 11 auf dem Schulhof kennengelernt. Tatsächlich war es so, dass ich wenige Jahre später mit 14, als ich die Hauptschule verlassen musste, also das allererste, wo ich beruflich aktiv wurde, war tatsächlich, ich musste Strafstunden leisten in der Weidener Thermenwelt, da sie mich mit einer kleinen Menge an Cannabis erwischt hatten. Mhm. Und das war tatsächlich damals mein Berufseinstieg, dass ich in einem Schwimmbad Kabinen putzen musste.
Oh.
Und da erkannte ich dann tatsächlich irgendwie, dass die schulische Leistung das eine ist, dass ich dort irgendwie keinen Track Record finden konnte. Aber dass den Weg, den man dahin dann einschlägt, tatsächlich, ich glaube, auf der Bühne spreche ich tatsächlich nicht darüber, weil ich glaube, dass wir keine Chancengleichheit haben. Und das wurde mir damals bewusst, dass tatsächlich relativ viel dann, wenn die Wetten mal gegen dich laufen, dass das ganz schnell gehen kann. Und da war Kreativität, das, was ich dann fand, und auch Naivität waren tatsächlich mein Strohhalm. Mhm. Und als dann auf einmal sich das Licht, blöd gesagt, öffnete und ich einen Korridor gefunden habe, irgendwie beruflich meine Leistung zu zeigen, konnte ich das auf einmal so ein bisschen channeln und damit umgehen. Und in der Berufsschule war es dann tatsächlich so, ich habe auf einmal einen Einserschnitt hingelegt, ich wurde Schülersprecher. Also all das, was ich in der regulären Schule, also dieser Unterricht, sich richten, gerade machen, mhm, das fiel mir immer schwer.
Ja.
Und was ich schön finde, ist, LinkedIn baut seit 15 Jahren an einem Tool, was den Next Best Step beruflicher Natur voraussagt. Also, wie könnte dein Schritt aussehen? Ich bin Sandra und ich möchte Journalistin werden. Ich bin Christian und ich möchte whatsoever werden. Ne? Dann müsste es LinkedIn mit 1 Milliarde Profile ermöglicht sein, zu sagen, okay, Next Best Step wäre, besuch folgende Universität, bewerb dich bei folgendem Unternehmen, bleib da vielleicht so und so lang, whatsoever. Und sie kriegen es aber nicht auf die Straße, dieses Tool, weil in 1 Milliarde Profile keine Linearität zu finden ist, die man skalieren könnte. Und das ist für mich ein wahnsinnig schöner und befreiender Gedanke.
Voll.
Und demnach geht es auch um Nonlinearität und wie man das unterstützen kann.
Okay, und das, also wir Ursprungsfrage war ja auch so deine Bühnenthemen, also mhm, und das ist eines davon.
Genau, genau.
Ja. Hast du mal was richtig Verrücktes auf einer Bühne erlebt? Also irgendwie, keine Ahnung, wir hatten schon mal jemand, musste sich im Schneesturm last minute da drauf kämpfen oder so. Ist dir mal irgendwas Verrücktes passiert?
Oh, ich finde es immer wahnsinnig inspirierend, mit Persönlichkeiten im Programm zu stehen, wo man selber sagen würde, das hätte ich mir nie träumen lassen, mit dieser Person mal auch nur eine Seite auf der Agenda zu teilen. Das ist passiert regelmäßig. Ich war letztens von Siemens tatsächlich gebucht für eine Leadership Conference. Und der Ort, in dem ich Kondome verkauft habe, war 5 Kilometer von einem Siemens-Werk weg. Und mein Opener war, dass ich sagte, ihr habt mich nicht für ein Praktika genommen und die Wahrscheinlichkeit, dass eure Kinder oder die Kinder eurer Arbeitskolleginnen bei mir Kondome kauften, ist relativ hoch. Und das war, glaube ich, das Witzigste, wie ich bis dato mal eine Keynote eröffnen durfte. Und ansonsten total weird, wenn man auf einmal neben dem Erfinder des Hashtags oder ähnliches auf einer Konferenz steht und abends noch ein Glas Wein dann trinken kann. Das sind schon Momente, die irgendwie für mich eine wahnsinnig große Bedeutung haben.
Ja, das glaube ich sofort. Medienformate, hast du gesagt, entwickelt zu. Was heißt das genau?
Ach, im Kern geht es auch hier wieder um Unterhaltung und Sachen neu denken. Mhm. Als kleines Beispiel, wenn wir eine Konferenz machen, bin ich häufig gebucht, um auch so ein bisschen das Gesicht vor der Kamera dafür zu sein und bin dann wie so ein rasender Reporter und interviewe irgendwie unsere CEO, Executives, whatsoever, Kundenpartner. So. Und jetzt gibt es dann irgendwie Bühnen, wo Customer Reference Stories stattfinden. Was ein schönes Thema sein kann, wenn man sich damit auseinandersetzt und das hören will, dann geht man da auch gezielt hin. Jetzt könnte man das aber vielleicht auch sagen, vielleicht kann man das entertaininger aufbauen. Und ein Medienformat könnte sein, statt ich frage nach starrer Reihenfolge den ganzen Tag irgendwelche Fragen an Kunden, kann man ja sagen, kann ich das vielleicht, kann ich das mit einer Gamification unterlegen? Kann ich einen Jenga-Tower hinstellen? Und jede Frage ist auf einem anderen Farbblock. Also ich habe irgendwie 5 Fragen in diesem Block und dann ziehe ich immer einen Stein raus, der eine Frage vorgibt, eine Kategorie oder ähnliches. Also wie kann ich Sachen entertainiger machen? Wie kann ich irgendwie für mehr Spaß und Rock'n'Roll vielleicht auch in gewissen Formaten sorgen? Und meist ist es aber alles, was irgendwie mit Content Creation zu tun hat.
Cool.
Ja.
Und das Ganze, also logisch, ist im Marketing bei euch aufgehängt, ne?
Mhm, ja, okay. Genau, ja.
Und bist du viel unterwegs dafür? Machst du das von zu Hause oder wie ist, oder sind es vor allen Dingen Events, auf denen du dann rumtourst? Oder wie sieht so dein Leben, dein berufliches aus?
Vor Corona hätte ich mir eine sehr intensive FOMO attestiert. Also ich habe es genossen, auf diversen Hochzeiten zu tanzen. Ich weiß noch, ich hatte 2018 73 Keynotes in einem Jahr.
Oh Gott.
Da habe ich es auch noch für SAP gemacht, dass ich für SAP auf der Bühne stand. Tatsächlich habe ich es inzwischen komplett ausgegründet, das Thema. Und ich habe das wahnsinnig genossen, die Workation. Ich war auch wahnsinnig gern mit dem Rucksack von Iran bis Myanmar bis Kolumbien irgendwie mit dem Rucksack und Couchsurfen unterwegs. Und dass ich das verbinden habe dürfen, war Wahnsinn. Und so, da habe ich mir eine FOMO attestiert. Durch Corona und auch durch meine Kinder würde ich mir inzwischen eine Joy of Missing Out attestieren, also eine JOMO. Und ich probiere die Reisetätigkeit tatsächlich ein bisschen zurückzuschrauben. Es gibt immer mal Customer-Drehs, wo ich mit aktiv sein muss. Dann gibt es eine Reise oder auch für Events, wie gesagt, genau. Das nächste, was jetzt ansteht, ist im Mai nach Orlando in die USA. Aber ansonsten probiere ich das von zu Hause aus größtenteils zu steuern.
Okay, ja, sehr cool. Hast du irgendwelche Tipps für alle, wenn du sagst, du machst irgendwie Events auch, guckst, dass du da mehr Leben und Farbe reinbringst und hast ja auch sehr kreative Ideen. Kannst du uns allen irgendwas mitgeben, worauf man achten sollte?
Ich glaube, Interaktivität, also ich möchte auf keinen und keine auf die Schuhe treten oder auf die Füße.
Nee, aber gibt ja nichts, was man nicht verbessern kann. Also genau, raus damit.
Was häufig zu kurz kommt, würde ich sagen. Warum gehen denn Leute auf eine Veranstaltung? Ich glaube, wenn man das Horizon-Modell von McKinsey sieht, was irgendwie sagt, der Horizon 1 ist eine Zukunft, die aktuell schon in Ausarbeitung ist. Der Horizon 2 ist eine Zukunft, über die ich mich informieren kann. Die wird gerade geschrieben von unten. Also beispielsweise, ich gehe auf die OMR, weil ich sehen möchte, was machen Hersteller gerade an wilden Sachen, die ich vielleicht in meinen Unternehmen bringen könnte. Das wäre Horizon 2. Horizon 3 ist eine Zukunft, die noch nicht existiert. Und warum gehen Leute auf Veranstaltungen? Wahrscheinlich, um alle drei Horizonte so ein bisschen abzudecken. Also wie kann ich meinen aktuellen Alltag etwas erleichtern? Was kann ich vielleicht einbringen, Neues dazu zu nehmen? Und wie kann ich vielleicht auch ein bisschen was schreiben, was noch nicht existiert? Und wenn ich eins oft bei der Kaffeeküche antreffe, dann ist es, dass Leute sich auch schon gerne selber verkaufen und vielleicht auch Netzwerk ein bisschen größer sehen als nur, ich sag mir mal Hallo und guck, was es so geht, sondern die Leute wollen sich auch ein bisschen, profilieren. Und da ist sehr wenig Raum oft. Pausen sind zu kurz gefasst. Es wird wenig Raum gegeben für Miteinander.
Mhm. Programme ja auch oft sehr dicht, ne?
Aber ich glaube auch tatsächlich, was auf der Bühne stattfindet, dass das eine Frontalbeschalung ist und Speakerinnen häufig wenig Raum lassen für Austausch, für also vielleicht auch mal ein Ritual mit einbinden, das Leute zusammenbringt, dass die sich vielleicht dann auch wieder bei der Kaffeeküche wieder zusammentreffen und sagen, Mensch, muss ich gerade nochmal, das, was du mir da gerade gesagt hast in diesem kurzen Ritual, fand ich so spannend, lass uns da nochmal tiefer drauf eingehen. Und das Dritte ist ein relativ oberflächliches Ding, da greift vielleicht wieder mein Guilty Pleasure für Interior und Design. Ich finde die Optik eines Events und die Liebe zum Detail ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das bringt auch eine gewisse Reichweite mit sich. Wenn ich ein Event so ein bisschen pretty mache, dann wird das, glaube ich, lieber geteilt.
Ja, klar. Als wenn du in irgendeiner hässlichen, dunklen Halle sitzt.
Ja, genau.
Ja, klar.
Aber auch da.
Also ein Event-Branding ja auch, ne?
Ja, ich glaube, also wir urteilen, glaube ich, immer ganz gerne schnell in, das ist fantastisch, das ist schrecklich. Und oft liegt ja dann auch, oft muss man halt mit denen arbeiten, was man hat. Und dann ist halt ein Judgment schwer angebracht, weil du musst damit zurechtfinden mit den Gegebenheiten. Aber auch da bin ich mir sicher, im Samen oder im Kern des Größten, was muss jetzt sein, steckt dann doch irgendwie eine Schönheit. Und die zu finden, daran, glaube ich, ist jeder und jede gut beraten, das so ein bisschen rauszuarbeiten und damit auch vielleicht für eine Uniqueness zu sorgen. Natürlich ist es auch ein Budgetfaktor, was kann ich auf dem Event machen? Ein Roll-Up ist günstiger als irgendwie ein Bühnenbau, aber da liegt, glaube ich, noch relativ viel Potenzial, was oft nicht sehr genutzt wird.
Naja, voll. Und auch was für digitale Möglichkeiten gibt, ne? Auch an Bühnentechnik und so. Ich würde vorschlagen, erstmal einen Blick in die Zukunft werfen. Future. Was sind so deine großen Themen, die du vor dir hast? Also, oder rückwärts gestellt, wenn du die Frage, wenn du später mal alt und glücklich auf der Parkbank sitzt und zurückguckst, was sind so die, was möchtest du gerissen haben? Hast ja schon viel gerissen.
Uff, also ich würde mich wahnsinnig dankbar zeigen, wenn ich tatsächlich schaffen könnte, das Thema Naivität in der Wirtschaft zu verankern, als positives Attribut. Mhm. Das wird, glaube ich, auch die Aufgabe, die ich mir als nächstes stellen werde. Das Spannende ist, weißt du, warum wir Sommerregen so wohlwollend finden?
Weil man bei Regen, weil das der einzige Regen wahrscheinlich ist, bei dem man gerne draußen ist.
Viele sagen genau andersrum, dass es in die Kindheit zurückgeht. So, da hat man die Kindheitserfahrungen in der Pfütze gesammelt, aber es geht ja genau das drauf.
Ja.
Es geht tatsächlich viel tiefer. Wir finden Sommerregen so wohlwollend, weil es für unsere Vorfahren eine Art Wassergarmin war. Unsere Vorfahren mussten Wasser riechen in den Sommermonaten, damit sie überleben. Sie mussten wissen, wo sind Wasserquellen.
Mhm.
Und ich finde es so spannend, wir haben die Gabe noch inne, das wahrzunehmen, aber wir wissen nicht mehr, warum wir es schön finden. Und genau so ist es mit Kreativität. Es gibt den George Land Creativity Test. Und George Land wurde 1963 von der NASA beauftragt. Hört sich ein bisschen an wie der George Foreman Fettgrillen in den 80er. Also schrecklicher Name, aber ganz cooler Test. Und zwar wurde, die NASA hat gesagt, wir müssen irgendwie unsere kreativsten Köpfe scouten. Wie können wir das machen? Und George Land hat dann einen Test kreiert, der von 98% aller Kinder im Alter von 5 Jahren geschafft wurde, und zwar mit Creative Genius Status. Also 98% der 5-jährigen Kinder haben den Test mit hervorragend abgeschlossen. Die gleichen Kinder wurden 5 Jahre später wieder gefragt und nochmal 5 Jahre später wieder gefragt. Was denkst du ungefähr, wo sich die Zahlen hinentwickelt haben?
Ja, sind wahrscheinlich nicht mehr so creative.
Die gleichen Kinder, die im Alter von 5 Jahren mit 98% abgeschlossen haben, kamen im Alter von 10 Jahren auf 30%. Und mit 15 waren es auf einmal nur noch 12%, die diesen Test mit Creative Genius abgeschlossen haben.
Wahnsinn, ja. One need?
Die Gegenprobe wurde dann gemacht mit Erwachsenen. Und die erste Probe haben 600.000 Erwachsene teilgenommen und im zweiten nochmal 400.000 Erwachsene. Also das heißt über 1 Million Erwachsene. Und der gleiche Test, der von 98% der Kinder mit Creative Genius geschafft wurde, wurde von Erwachsenen nur noch mit 2% als Creative Genius. Und was George Land aber herausgefunden hat mit dem Test ist, wir verlieren nicht die Kreativität, wir verlieren den Zugang. Also genau das, was mit dem Regenbeispiel. Wir wissen noch, dass da Musik ist, aber wir haben verlernt zu tanzen. Und wenn ich der alte weiße Christian auf der Bank bin, Dann hoffe ich, dass ich noch weiß, wie man tanzt und warum. Das möchte ich nicht verlernen. Ich hoffe, dass ich das meinen Kindern mitgeben kann und ich hoffe, dass ich diesen Wert Führungskräften und was mir fast aber genau, also ich arbeite super, super gern in Leadership Summits, whatsoever. Ich finde es aber auch wahnsinnig spannend, in einem normalen Town Hall Meeting zu stehen. Ich finde es wahnsinnig dankbar auf dem Marketing Offsite, auf dem Sales Offsite, whatsoever. Denn ich finde, das ist ein Thema, das darf man auch gerne in die Breite spielen, weil gern, wir würden ja in so einer Competition of Knowledge sozialisiert, ne, wo Wissen ein Hoheitsgut war und verteidigt wurde mit Ellbogen. Und demnach kommen solche Themen sehr, sehr häufig in Führungskräfte-Webinare, also Seminare wird sowas behandelt. Aber der Belegschaft, nenne ich es jetzt mal, da kommt sowas selten an. Das bleibt irgendwie den Managern und Managerinnen vorenthalten. Und ich genieße es aber auch sehr, das irgendwie halten zu können von einer breiteren Zielgruppe. Und das fände ich, glaube ich, cool, wenn wir da irgendwie mal hinkämen. Ja.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Wird es irgendwann ein Christian Wehner Buch über Naivität in der Wirtschaft geben?
Angebote wären gern angenommen.
Okay. An talks@disruptingminds.com. Wir vermitteln das.
Yeah.
Christian, bist du bereit für unsere letzte Kategorie?
Hooray, schieß los.
Feuer frei. Du bist in einer Bar. Was bestellst du?
Uff, 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 uff. Negroni.
Sehr gut. Würde ich einen mittrinken. Wo ist dein Lieblingsrestaurant?
Darf ich nochmal ausholen?
Klar.
Also, ich glaube, man hat ja jetzt im Gespräch vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich so ein Eichhörnchen auf Espresso im Kopf habe. Und es gibt, mit mir einen Film zu schauen, ist der Horror, weil ich selten Längen aushalte und viel springe. Und es gibt kaum einen Raum, der mich so glücklich macht wie Fine Dining. Es ist für mich diese 1000 Tode, die man stirbt. Also ich habe irgendwie was so ein Dreiklang ist aus irgendwie Handwerk, Schönheit und Genuss. Und dann kommt das, wird geschickt, dieser Gang, und eigentlich möchte ich darin nur baden. Und dann ist es aber ein fucking One-Biter und dann ist es vorbei. Und ich will aber eine Badewanne davon, so, ne? Und dann hat man so eine Achterbahnfahrt nach unten. Und weil du weißt, wenn ich jetzt nicht diesen Monat nochmal einen Platz hier in dem Restaurant bekomme, dann wechselt die Karte und ich werde das nie wieder essen. Und dann kehrt so eine kleine Enttäuschung ein und dann fährt aber die Achterbahn mit dem nächsten Gang wieder nach oben. Und demnach möchte ich die Frage beantworten. Also es gibt kaum was, was mich so fesselt und lange bei Laune hält wie Sterneküche. Mhm. Und demnach würde ich tatsächlich dem die Frage beantworten mit nicht welches Restaurant, sondern allgemein die Klasse. Sterneküche ist für mich was, wo ich mehr drin sehe als nur Genuss und Essen, ja.
Cool. Wo hast du deinen schönsten Urlaub verbracht? Du bist ja viel gereist, hast du gerade gesagt.
Mhm.
Oder sagen wir mal, deine schönste Reise. Es muss nicht zwingend ein Urlaub.
Ja. Meine Frau würde ich jetzt natürlich sagen, die Rucksackreise durch Kolumbien, unsere Hochzeitsreise. Ich glaube, am meisten gespürt hatte ich, als ich das allererste Mal mit dem Rucksack in Myanmar war, als das Land noch komplett verschlossen war von der Öffentlichkeit. Das habe ich wahnsinnig genossen. Es sind eher die Länder, die off the beaten track waren. Mhm. Also nicht die Tourismusmagneten, die sind für mich immer gefühlt relativ seelenlos. Das ist zwar optisch schön, aber die wahren Momente, wo man so einen Dankbarkeitsschauer irgendwie gerade spürt, hatte ich tatsächlich dann eher in Ländern Iran, Myanmar, Usbekistan, komischerweise. Ja. Das Schönste, würde ich vielleicht sagen, war der Iran. Ja, mit dem Rucksack Couchsurfen durch den Iran.
Wow.
Werde ich nie vergessen.
Glaube ich, werden auch noch nicht so viele gemacht haben von uns.
Ach, da trifft man sehr, sehr viele dann doch. Ja, ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob ich richtig tippe, was du antwortest. Mhm. Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
Der Hut würdest du tippen.
Ja, klar.
Der ist praktischer Natur. Es ist wahnsinnig kalt ohne Haare einen Großteil des Jahres. Und die Tage, wo man ohne Hut gut sein kann, verbrennt man sich den Kopf. Demnach ist der wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ist das mein Lieblingskleidungsstück? Ja. Doch, mach mal.
Ein Punkt für mich. Das ist hier eine schöne Familienväterfrage. Die nächste und auch schon unsere letzte Frage. Du hast spontan einen komplett freien Abend. Was machst du?
Oh, Kuschelhöhle bauen Und aktuell kämpfen wir. Wir kämpfen viel.
Nee, einen freien Abend. Also keine, also der.
Ah, ich dachte, ich verbringe einen freien Abend mit meinem Sohn.
Nein,
Buddy-Tag,
freier,
so.
Nein, freier, ah. Freier Abend. Kinderfrei.
Got it. Okay. Ja. Das gibt's.
Ich habe gehört. Also.
Tatsächlich, was würden wir machen? Relativ langweilig, wahrscheinlich essen gehen.
Fine Dining.
Fine Dining, ja. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott, bin ich so langweilig geworden. Ja, doch, glaub schon.
Ja, gut, ja? Sehr schön. Christian, vielen, vielen Dank, dass du uns hier im schönen Hamburg beehrt hast. Mach das doch bald mal wieder.
Ey, es war sehr kurzweilig. Herzlichen Dank. Was ihr leider nicht sehen könnt, Sandra, ihr zauberhaftes Lächeln die letzte Dreiviertelstunde sich einfach durchzieht. Bin sehr froh, dass ich das in Person gemacht habe. Und herzlichen Dank für die Einladung.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war die 48. Disrupting Minds Episode mit Christian Wehner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.